Echo Mountain von Lauren Walk. Aus dem Englischen von Birgit Kollmann. Gelesen von Rebecca Madita Hund. Maine, 1934. Kapitel 1. Der erste, dem ich das Leben gerettet habe, war ein Hund. Meine Mutter hielt ihn für tot, doch zum Sterben war er zu jung. Er war ja gerade erst zur Welt gekommen. Noch ganz nass und mit glänzendem Fell. Wunderschön. Nur atmete er nicht. »Bring ihn weg«, sagte meine Mutter und ließ ihn behutsam in meine gewölbten Hände gleiten. Ihre Stimme klang kalt. Vielleicht zitterte sie deswegen ein bisschen. Doch dafür kannte ich sie zu gut. Macy hatte sich schützend um ihre drei lebenden Welpen gelegt, die blind nach der Milch suchten, und sah mich schmerzvoll an. Ich spürte, wie sehr auch sie litt. »Was soll ich mit ihm machen?«, fragte ich. »Begrab ihn, aber weit genug weg vom Brunnen.« Meine Mutter wandte sich ab, um das Stroh zusammenzukehren. Es war rot, weihnachtsrot. Wir alle hatten eine schwere Nacht hinter uns, aber am schwersten war sie für den letzten der Welpen gewesen, den in meinen Händen. Ich presste ihn fest an meine Brust, so als hätte ich zwei Herzen, von denen aber nur eines schlug. Dann trug ich ihn fort vom Holzschuppen, hinein in das erste bleiche Morgenlicht. An unserem Blockhaus vorbei, zum Brunnen und zu dem Grab, das ihn dahinter erwartete. Doch auf einmal blieb ich stehen, schaute zurück und sah auf der breiten Granitstufe vor unserem Haus einen Eimer aus Holz, randvoll mit kaltem Wasser, das nur darauf wartete, sich nützlich zu machen. Ich wusste nicht, was weiter passieren würde, doch ein kleiner Funke flammte in meiner Brust auf beim Anblick des Wassers, in dem sich grün und blau der Baum und der Himmel darüber spiegelten. Dieses Bild, so ruhig und so klar, sprach zu mir mit einer Stimme, die lauter war als die meiner Mutter, die jetzt in der Tür des Schuppens stand, die Arme voll mit blutigem Stroh, und sagte, »Nun geh schon, Ellie!« Aber ich ging nicht. Der Funke, die Flamme, die Stimme, all das zog mich zu dem Eimer, wo ich das Hündchen tief in das eiskalte Wasser tauchte und dort festhielt, bis ich spürte, wie es sich hin und her wand und zu strampeln begann. »Ellie, was machst du da?« rief meine Mutter, ließ das Stroh fallen und kam mit schnellen Schritten auf mich zu. Doch dann blieb sie stehen und machte große Augen, als ich den triefenden, zappelnden Welpen aus dem Wasser hob und wieder an meine Brust drückte. »Er ist nicht tot«, sagte ich lächelnd. »Im Gegenteil.« Da musste auch meine Mutter lächeln, wenn auch nur einen Moment lang. »Dann gehört er dir«, sagte sie und bückte sich wieder nach dem Stroh. »Sieh zu, dass es so bleibt.« Ich wusste nicht, wie sie das meinte, ob ich ihn am Leben halten oder ob er mein Hund bleiben sollte, aber für mich stand ohnehin schon beides fest. Ich setzte mich auf die Stufe und trocknete den Welpen mit dem Saum meines Hemdes ab. Als ich sein glattes Fell aufraute, fing er an, schneller zu atmen. Und auch ich atmete auf einmal schneller, in kurzen Stößen, so als hätten wir beide eine Weile keine Luft bekommen. Dann brachte ich ihn zurück zu Macy, die den Kopf hob und zusah, wie ich ihn zwischen die anderen Welpen legte und ihm zeigte, welche Zitze für ihn war. Dann ließ sie den Kopf mit einem langen Seufzer wieder sinken. Die Welpen sahen fast alle gleich aus. Dunkel. Vollkommen. Einer hatte eine weiße Vorderpfote. Einer war größer als die anderen. Der dritte hatte etwas helleres Fell. Und auch mein Kleiner war leicht gescheckt und hatte eine weiße Schwanzspitze, so als hätte er den Schwanz wie einen Pinsel in Farbe getaucht. Daran konnte man ihn erkennen. Aber ich brauchte dazu kein Merkmal. Ich war mir sicher, dass ich ihn immer sofort erkennen würde. Und ich war mir sicher, dass er mich erkennen würde. »Ich muss mir einen Namen für dich ausdenken«, sagte ich zu ihm, während er anfing, sein neues Leben in großen Schlucken in sich aufzunehmen. Genau das tat ich dann auch, während ich meine üblichen Morgenarbeiten verrichtete. Während ich Rispengras aus dem Kartoffelfeld zog, entschied ich mich gegen Shadow, obwohl der Kleine dunkel war und der Name zu ihm gepasst hätte. Während ich das Gras bündelte und für die Kühe beiseite legte, dachte ich an Possum, weil er nicht wirklich tot gewesen war, nicht endgültig. Während ich das Beet mit dem Frühspinat jätete, den wir im Herbst ausgesät hatten, dachte ich an Boy, denn er war ja ein Junge, und an Beauty, schön war er auch. Während ich Kleinholz bündelte, dachte ich an Tipper, wegen der weißen Schwanzspitze. Aber schließlich, während ich das Holz in der Kiste neben dem großen Küchenherd stapelte, entschied ich mich für Quiet.
»Der Name gefällt mir«, sagte
Samuel, mein kleiner Bruder, während wir unser Frühstück aus getrockneten Blaubeeren, feuergeschwärzten Kartoffeln und noch euterwarmer Milch zu uns nahmen.
»Ein Name wie ein Herzschlag.«
»Wie ein was?«, fragte meine Mutter.
»Ein Name wie ein Herzschlag. Du weißt doch, zwei Schläge. Babum, babum.«
Das wiederum gefiel mir. Esther sagte, »Was für ein bescheuerter Name. Quiet.« Aber als meine große Schwester fand sie ohnehin alles, was ich tat, bescheuert. »Er haut dir ab und du läufst ihm hinterher und brüllst die ganze Zeit, Quiet!« Sie schüttelte den Kopf. »Bescheuert!« Ich war anderer Meinung, obwohl ich schon auch fand, dass Quiet ein merkwürdiger Name war, aber ich hatte kein Problem damit. Ich selbst war in mancher Hinsicht ebenso merkwürdig. Mir gefielen merkwürdige Dinge. Fragen, die eine Antwort verdienten. Fragen wie die, die mich bald auf den Star Peak führen würden, zu einem Jungen, der ein Messer zum Singen bringen konnte, zu einer Hexe namens Kate und zu all den neuen Möglichkeiten, die ich in jenen seltsamen Tagen kennenlernen sollte. Gute Menschen, böse Menschen. Alle hatten sie etwas mit der Flamme zu tun, die heller als je zuvor in mir aufleuchtete, an dem Tag, als Quiet zur Welt kam.